Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Milliarden Liter Wasser bahnen sich unkontrolliert ihren Weg den Fluss abwärts in Richtung der ukrainischen Stadt Cherson. Am frühen Morgen brach der Staudamm Kachowka nach einer Explosion und gab seine Wassermassen frei. Und damit begrüßen wir Sie zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend.
Eine weitere Katastrophe also für die Ukrainerinnen und Ukrainer in diesem schon 15 Monate andauernden Krieg. Der Kachowka-Staudamm hielt das Wasser des Flusses Dnipro zurück, das sich seitdem mit seiner ganzen Kraft ausbreitet. Das Atomkraftwerk nahe Saporischschja, das nordöstlich am Fluss liegt und das Wasser des Stausees zur Kühlung braucht, soll laut internationaler Atomenergiebehörde nicht in Gefahr sein. Dafür bedrohen die Wassermassen zahlreiche Orte, sowohl in den ukrainischen Gebieten nördlich des Dnipro als auch in den südlichen von Russland besetzten Gebieten. Die Zerstörung wirkt sich auch auf den Nord-Krim-Kanal aus, der die besetzte Halbinsel Krim mit Wasser versorgt. Wer für all das verantwortlich ist, das ist aktuell unklar. Klar aber ist, Tausende sind in Gefahr. Matthias Schülke.
Unvorstellbare Wassermassen wälzen sich seit dem frühen Morgen durch den gebrochenen Kachowka-Staudamm am Fluss Dnipro. Es ist passiert, wovor der ukrainische Präsident bereits im Oktober gewarnt hatte, die Zerstörung des Damms. Rund 18 Milliarden Kubikmeter Wasser strömen jetzt durch die Südukraine. Viele Ortschaften stehen unter Wasser. 80 Städte und Dörfer sollen von Überflutungen betroffen oder bedroht sein. Rettungskräfte versuchen, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Tausende warten noch auf Hilfe. Die Menschen sind verzweifelt. Wir waren 9 Monate lang von den Russen besetzt und jetzt werden wir von diesen verdammten Besatzern überflutet. Wir sind jetzt ohne Strom, ohne Gas, ohne Wasser. Unsere Gärten wurden überflutet, unsere ganze Welt. Besonders schnell kam das Wasser in die direkt am Staudamm liegende Stadt Nowa-Kachowka, die unter russischer Besatzung steht. Mittlerweile sind selbst Teile der Gebietshauptstadt Cherson überflutet. Die ukrainische und die russische Regierung werfen sich gegenseitig die Zerstörung des Staudamms vor. Russland spricht von einem ukrainischen Sabotageakt. Heute Nacht hat das Kiewer Regime wieder mal ein Verbrechen gegen die Menschen begangen, hat einen Raketenanschlag gegen den Kachowka-Staudamm verübt. Das streitet Präsident Selenskyj ab. Er spricht von russischem Terror. Auf einer Dringlichkeitssitzung seines Nationalen Sicherheitsrates heute Morgen wirft er Russland vor, das Wasserkraftwerk am Staudamm von innen gesprengt zu haben. Es ist physikalisch unmöglich, das Kraftwerk irgendwie von außen durch Beschuss zu sprengen. Es wurde von den russischen Besatzern vermint und von ihnen gesprengt. Sein Berater Podolyak vermutet auf Twitter, Russland habe das Ziel, unüberwindbare Hindernisse für die geplante ukrainische Großoffensive zu schaffen. Auch der Bundeskanzler sieht eine gezielte russische Aktion.
Und das ist ja auch etwas, das sich einreiht in viele, viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind. Deshalb ist das etwas, das eine neue Dimension hat, aber zu dem der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt.
Die Ukraine hat nun eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats und umfassende Aufklärung gefordert. Allerdings: Die Vereinten Nationen haben keinen Zugang zu unabhängigen Informationen über die Umstände, die zur Zerstörung des Staudamms des Wasserkraftwerks Kachowka geführt haben. Aber eines ist klar, dies ist eine weitere verheerende Folge des russischen Einmarsches in die Ukraine. Die Menschen müssen die betroffene Gegend verlassen in andere ukrainische Städte. Eine humanitäre und ökologische Katastrophe, deren Ausmaß noch gar nicht absehbar ist.
Und wir schalten zu Isabel Chayani in Mykolajiw. Das ist rund 60 Kilometer nordwestlich von Cherson. Und dorthin haben sich Menschen aus der betroffenen Region in Sicherheit gebracht. Isabel, was berichten Sie dir?
Mir hat ein Familienvater von 3 kleinen Kindern berichtet, dass sie heute Morgen davon gehört haben und dass sie wussten, dass ihr Haus nicht stabil ist, dass es zusammenbrechen würde. Und dann haben sie sich mit den 3 kleinen Kindern auf den Weg gemacht mit einer Tasche und dann haben sie Dokumente eingepackt und noch ein paar Kindersachen und das war's. Und dann saßen die vor uns in Mykolaiv. Das waren sicherlich die Ersten und das waren sicherlich auch deshalb die Ersten, weil sie schon vor 5 Monaten fliehen mussten, nämlich dann von der russisch besetzten Seite, der anderen Seite des Flusses. Das heißt, 5 Monate später kommt jetzt diese Wassermassen und die Leute laufen wieder davon. Hier in Mykolaiv waren es heute noch nicht sehr viele Leute, die angekommen sind. Die sind unterwegs aus den Bussen auch ausgestiegen zu ihren Angehörigen und aus Cherson höre ich, dass die Leute natürlich versuchen, das ist auch nicht anders als am Rhein oder bei anderen solchen Katastrophen, in der Nähe des Hauses zu bleiben und das Haus eben nicht hinter sich zu lassen, in der Hoffnung, dass man möglichst bald wieder zurück kann.
Was weiß man von der russischen Seite?
Das ist die Seite, die eigentlich hier den Menschen besonders viele Sorgen macht, weil es natürlich schwierig ist, von da Informationen zu kriegen. Auf der einen Seite ist es natürlich jetzt hier so, dass die ukrainische Seite dieses Ereignis sehr groß medial auch darstellt. Man kann es noch nicht wirklich beurteilen, wie groß es tatsächlich ist. Von der russischen Seite dagegen hört man gar nichts. Man hört es dann aber von Angehörigen. Und wir haben von Augenzeugen gehört, dass bereits vor 3 Wochen aus diesen Orten, Kachowska, Novakachowska, dass da Leute bereits evakuiert worden sind, weiter südlich, gen Krim. Das heißt, die Russen sollen sie bereits von dort weggebracht haben. Das nährt bei den Augenzeugen den Gedanken, dass es sein kann, dass die Leute schon vorher evakuiert worden sind. Aber es sollen in den Gebieten Menschen sein, es sollen viele Menschen sein. Ob da tatsächlich Menschen davon abgehalten werden, sich aus dem Gebiet wegzubewegen oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das ist das, was die Menschen sich hier in einer Mischung aus Panik, Sorge und natürlich dem, was sie im Krieg erlebt haben, erzählen.
Und was sind denn jetzt die größten Gefahren für die Menschen?
Also der Scheitelpunkt soll, ich muss immer den Konjunktiv verwenden, soll morgen Vormittag sein, gegen 11 Uhr. Ein Problem sind tatsächlich, dass dieser Fluss auch sozusagen die Frontlinie war zwischen den beiden Seiten und dass in diesem Fluss Minen herumschwimmen. So, das kann man sich jetzt hochrechnen, was das bedeutet, wenn die tatsächlich in bevölkerte Gegenden geschwemmt werden. Das ist natürlich eine große Gefahr. Gleichzeitig ist Öl ausgetreten aus dem Maschinenraum des Wasserkraftwerkes, was da explodiert ist. Und was das für die Umwelt bedeutet, ich glaube, das ist was, das kann man heute noch gar nicht benennen oder beziffern. Da wird man sich in den nächsten Tagen als außenstehender Journalist versuchen, ein Bild zu machen.
Isabel Chayani, vielen Dank für die Information. Ja, und mit diesen Eindrücken aus Mykolaiv wollen wir uns die aktuelle Lage in der Ukraine jetzt von dem Militärexperten und Politologen Carlo Masala einordnen lassen. Wir erreichen ihn heute Abend in Wien. Guten Abend, Herr Masala.
Schönen guten Abend.
Bundeskanzler Scholz spricht von einer neuen Dimension des Krieges. Ist das auch Ihre Sicht?
Naja, es hat das Potenzial, zu einer riesigen humanitären und ökologischen Katastrophe zu werden. Und von daher haben wir es schon mit einer neuen Dimension zu tun. Und natürlich, je nachdem sozusagen, wie dieser Staudamm von wem gesprengt worden ist, kann es auch eine Politik der verbrannten Erde sein. Und das wäre in der Tat eine neue Dimension.
Beide Länder beschuldigen ja jetzt den jeweils andere. Welche Szenarien gibt es denn?
Wie der Bericht schon sagt, es gibt zum einen das Szenario, dass die Ukraine diesen Staudamm beschossen hat mit Raketen. Wobei man da sagen muss, Raketen können nicht diesen Schaden hervorrufen. Also wenn es die Ukraine war, dann muss es was anderes als Raketen gewesen sein. Es kann durchaus sein, dass das ein Bruch war aufgrund der Tatsache, dass dieser Staudamm nicht im besten Zustand war. Es kann sein, dass es eine kontrollierte Sprengung sein sollte der Russen, um bestimmte Gebiete zu überfluten, um den Vormarsch ukrainischer Truppen zu verhindern, die dann außer Kontrolle geraten ist. Oder halt, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, man weiß, dass man diese Gebiete ohnehin nicht mehr halten werden kann und man praktiziert hier durch die Sprengung des Dammes eine Politik der verbrannten Erde, nur halt mit Wasser diesmal.
Also die Szenarien, da sind Sie sich selber unsicher oder welche halten Sie jetzt für plausibel?
Ich halte am plausibelsten, dass eine kontrollierte Sprengung erfolgt ist, die dann außer Kontrolle geraten ist und sozusagen das dritte Szenario, dass es eine bewusst betriebene Politik der verbrannten Erde ist.
Und wer profitiert am Ende von der Sprengung des Staudammes?
Eigentlich profitiert keiner von der Sprengung des Staudammes. Also militärisch ist das ein relativ sinnloses Unterfangen gewesen. Da steckt sicherlich die Vermutung dahinter, die Ukraine daran zu hindern, sozusagen die Flussüberquerung bei einer Gegenoffensive durchführen zu können. Da muss man aber sagen, so viele amphibische Fahrzeuge hat die Ukraine nicht, als dass sie diese Operation ohne weiteres hätte zu Beginn einer Gegenoffensive machen können. Die Russen überfluten ihre eigenen Stellungen. Sie geben dieses Land preis, sie verwüsten es. Profitieren tut letzten Endes keiner.
Wir haben es ja auch gerade schon im Beitrag gehört, auch die von Russland kontrollierte Krim wird von Wasser aus dem Stausee versorgt. Spricht das nicht dann eher gegen Russland als Urheber?
Naja, wenn das ein Hinweis darauf sein sollte, dass es die Ukraine gewesen ist, dann muss man sagen, dass der Preis, den die Ukraine dafür zahlen würde, sozusagen die Zerstörung einer Stadt ist, die sie erst vor einem halben Jahr zurückerobert haben. Und das scheint mir relativ unlogisch zu sein. Also sie bringen ihre eigenen Bürger in eine extreme Gefahr. Sie zerstören ihre eigene Flora und Fauna auf einem riesigen Gebiet, um den Wasserzufluss zur Krim zu unterbrechen. Das ist relativ unlogisch und das macht keinen Sinn.
Der Schaden ist da, das Wasser fließt, der Wasserpegel steigt. In wenigen Stunden werden noch mehr Dörfer und Städte überflutet. Wird das die ukrainische Gegenoffensive aufhalten?
Nein, ich glaube nicht. Also ich gehe davon aus, dass der ukrainische Generalstab viele Pläne für eine Gegenoffensive in der Schublade hat und natürlich auch auf russische Truppenbewegungen und russische Aktionen reagieren muss. Also es wird keinen fixen Plan geben, der jetzt zerstört ist, weil das die Hauptstoßrichtung gewesen wäre. Ich vermute ohnehin nicht, dass das die Hauptstoßrichtung gewesen wäre, aber es wird die ukrainische Gegenoffensive jetzt nicht aufhalten oder verzögern oder gar sozusagen überhaupt nicht stattfinden lassen.
Was meinen Sie, hat man den Staudamm als kritische Infrastruktur unterschätzt?
Nein, wir wissen seit Oktober, in dem Bericht ist ja Selenskyj erwähnt worden, wir haben Berichte seit Oktober, dass sozusagen der Staudamm vermint worden ist. Man kann jetzt natürlich sagen, man hätte mit abschreckenden Signalen seitens westlicher Staaten genauso reagieren sollen auf eine mögliche Sprengung des Staudammes, wie wir ja die Russische Föderation abschrecken mit Blick auf den Gebrauch von Nuklearwaffen in der Ukraine. Vielleicht ist dort ein Fehler gemacht worden seitens der USA und anderer europäischer Staaten.
Könnte der Krieg jetzt nach diesem Dammbruch jetzt noch weiter eskalieren?
Nein, wenn meine Vermutung richtig ist, dass es sozusagen entweder ein Unfall war, was ich nicht glaube, oder aber so eine Sprengung seitens der Russischen Föderation, dann ist das eskalatorische Potenzial ja nicht da, weil es die Russische Föderation war, die diesen Staudamm gesprengt hat.
Herr Marsala, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und zu dem aktuellen Vorfall hat unsere Hörfunkkorrespondentin in der Ukraine, Andrea Bär vom Westdeutschen Rundfunk, diese Meinung.
Für die Ukraine steht fest, dass die russischen Angreifer vergangene Nacht am Kachowka-Staudamm ein Kriegsverbrechen begangen haben. Mal wieder. Denn es wäre ein weiteres von unendlich vielen seit dem Kriegsbeginn 2014 im Donbass. Da ist systematische Folter von Menschen in dunklen Kellern der russisch besetzten Gebiete. Auch in diesem Moment. Da ist das Verschleppen von Kindern, da ist die Tötung von Zivilisten durch russische Drohnen und Raketen oder die gnadenlose russische Artillerie. Und auch das gezielte Beschießen von Umspannwerken, Geburtskliniken und wie es jetzt aussieht, sogar eines Staudamms, das ist gegen die Regeln eines Krieges, wie seltsam das auch klingen mag. Internationale Organisationen müssen diese Regeln im Sinne der Menschen überwachen. Sie müssen solch schmerzhaft eindeutige Verstöße zeitnah ahnden. Ich lebe als Journalistin in der Ukraine. Von der russischen Seite erwarte ich hier rein gar nichts. Aus New York hingegen erwarte ich viel, viel mehr. Warum hat die UNO noch immer kein Sondertribunal gegründet für Kriegsverbrechen in der Ukraine durch die russische Armee und ihre Handlanger? Warum hat Russland noch immer Sitz- und Vetorecht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen? Wegen des Staudamms hat Kiew ein Dringlichkeitstreffen des UN-Sicherheitsrats beantragt. Mal wieder. Es steht eine weitere von unendlich vielen folgenlosen Sitzungen an, seit dem Kriegsbeginn 2014 im Donbass. Fast 10 Jahre Krieg gegen die Ukraine und Angreifer Russland hat immer noch ein Vetorecht im Sicherheitsrat.
Die Meinung von Andrea Bär. Vor dem Krieg in der Ukraine flüchteten im letzten Jahr fast 1 Million Menschen nach Deutschland. Aber auch aus anderen Ländern machen sich wieder mehr auf den Weg zu uns und generell nach Europa. Die EU ringt seit Jahren um eine Einigung in der gemeinsamen Asylpolitik. Und aktuell scheint diese greifbarer als jemals zuvor. Aber innerhalb der deutschen Bundesregierung gibt es Widerstand. Astrid Maisoll dazu, ob dieser die gemeinsame Vereinbarung gefährdet und was die Europäische Union plant.
Der Traum von Europa. Oft wird er für Geflüchtete nicht wahr. Und manchmal wird er zum Albtraum, wie im berüchtigten Flüchtlingslager Moria in Griechenland. Nach Angaben der EU suchen immer häufiger Menschen Asyl, die praktisch keine Chance haben, Schutz zu erhalten. Der Plan? Künftig sollen deren Anträge schon an der EU-Außengrenze vorgeprüft werden. Bei Menschenrechtsorganisationen und vor allem an der grünen Parteibasis sorgt das für Entsetzen.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Verständnis dafür, dass sich die Bundesregierung für Außengrenzverfahren einsetzt. Das würde Lager, wie wir es in Moria kannten, zum europäischen Regelfall machen. Und es würde dazu führen, dass beispielsweise traumatisierte, geflüchtete Kinder an den Außengrenzen in haftähnliche Lager kommen.
In einem Brief an die Parteispitze haben mehr als 700 Grünen-Mitglieder diese Kritik formuliert. Auch an Sie, die grüne Außenministerin Baerbock.
Selbst wenn ich selber Grenzverfahren nicht für die richtige Option halte, sind diese Gespräche über Grenzverfahren die einzige Möglichkeit, derzeit in einer sehr heterogenen Europäischen Union zu einer gerechten Verteilung von Geflüchteten zu kommen.
Die Grenzverfahren als Verhandlungsmasse auf dem Weg zu einer neuen europäischen Asylpolitik. Dabei ist sich die Bundesregierung selbst noch nicht mal einig, etwa bei der Frage, wie alt Kinder sein dürfen, die von diesen Grenzverfahren ausgenommen sind. Die Grünen wollen Jugendliche bis 18 Jahren ausnehmen, die FDP bis 12.
Die Menschen haben die berechtigte Erwartung, dass es in Europa eine gemeinsame neue Asylpolitik gibt. Und die darf nicht an der Bundesregierung und die darf auch nicht an den Grünen scheitern.
Scheitern könnte sie aber auch an der EU selbst. Das Innenministertreffen am Donnerstag und die Reform des EU-Asylsystems sind für den Migrationsforscher Knaus eine Farce.
Wenn Grenzverfahren nur dazu führen, dass man schneller eine Entscheidung hat, diese Person muss ausreisen, aber keine Abkommen mit Transitstaaten oder Herkunftsstaaten, wie etwa heute mit der Türkei, die niemanden zurücknimmt seit fast 3 Jahren, dann bringen Grenzverfahren gar nichts.
Denn wohin mit den Flüchtlingen an der EU-Außengrenze? Die Frage sei weiter offen. Knaus befürchtet zwar keine neuen Lager wie Moria, aber auch keine Besserung durch die Reformvorschläge. In der ganzen Debatte wirkte heute nur einer entspannt, der Bundeskanzler selbst. Im WDR-Europa-Forum sagte er, die Gespräche zur Asylreform seien so weit wie noch nie.
Und deshalb will ich, bevor es nicht endgültig nicht geklappt hat, den Optimismus nicht aufgeben.
Auf dem Weg zur Einigung in der europäischen Asylpolitik reicht Optimismus sicher nicht.
Und wir kommen jetzt zu weiteren Nachrichten mit dir, Susanne.
Bundeskanzler Scholz hat Frankreichs Präsidenten Macron in seinem Wohnort in Potsdam empfangen. Beide gingen am Abend gemeinsam essen. Das Treffen gilt als bedeutsam, weil Scholz und Macron nach dem deutschen Regierungswechsel 2021 zunächst keinen guten Start hatten. Hauptthema des Abends dürfte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine gewesen sein. Verteidigungsminister Pistorius wirbt bei einem Besuch in Indien für eine engere militärische Zusammenarbeit. Seinem Amtskollegen Singh stellte er in Aussicht, Indien als strategischen Partner einzustufen. Dann könnte es Rüstungsgüter von deutschen Herstellern fast so einfach importieren wie NATO-Mitgliedstaaten. Bisher kauft Indien etwa die Hälfte seiner Rüstungsimporte in Russland. Der russische Oppositionsführer Nawalny hat einen Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte erzielt. Das Gericht verurteilte Russland wegen mangelnder Aufklärung des Giftanschlages von 2020 zu einer Geldstrafe. So sei ein politisches Motiv nicht geprüft worden. Für den inhaftierten Nawalny hat das Urteil eher symbolischen Wert, denn Moskau erkennt die Rechtsprechung nicht an. Der frühere US-Vizepräsident Pence hat die nötigen Unterlagen für die parteiinternen Vorwahlen eingereicht. Neben ihm treten bereits mehrere weitere Republikaner an, unter anderem Ex-Präsident Trump. Bei den Demokraten will Amtsinhaber Biden erneut ins Weiße Haus einziehen. Auch er hat in seiner Partei Mitbewerber. In Zeiten hoher Inflation sind Sonderzahlungen wie das Urlaubsgeld ein willkommener Beitrag zur Haushaltskasse. Doch nur etwas weniger als die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland überhaupt erhält Urlaubsgeld. Und im Osten sind es noch weniger als im Westen. Mehr dazu jetzt von Anja Kohl.
Selbst die Beschäftigten, die Urlaubsgeld bekommen, setzen es in Inflationszeiten häufig nicht für Urlaub ein, sondern um anderweitig Kosten zu decken. Generell machen beim Urlaubsgeld Tarifverträge den Unterschied. Denn in Firmen, die ihre Mitarbeiter tarifgebunden beschäftigen, erhalten 74%, rund drei Viertel, Urlaubsgeld. In Unternehmen ohne Tarifvertrag liegt der Anteil bei lediglich 35%. Zu diesem Ergebnis kommt eine Online-Befragung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes der Hans-Böckler-Stiftung. Je höher der monatliche Verdienst und je größer die Firma, desto eher fließt Urlaubsgeld. Im Westen erhält knapp die Hälfte der Beschäftigten welches, im Osten nur 34%. Und die Lücke zwischen Männern und Frauen macht auch beim Urlaub nicht Halt. 50% der Männer erhalten Urlaubsgeld, doch nur 41% der Frauen.
Die brasilianische Sängerin Astro Gilberto ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie war Tochter eines deutschen Einwanderers und wurde in den 60er Jahren berühmt mit der englischen Version des Bossa Nova-Titels The Girl from Ipanema.
So haben Sie uns vielleicht noch nie gesehen, die Tagesthemen in Brailleschrift. Es sind nur 6 Punkte in zig Konstellationen, durch die blinde oder sehbehinderte Menschen ertasten können, was Sehende ganz einfach in den Blick fällt. Heute ist Tag der Sehbehinderten. Den gibt es schon seit 1998. Er soll unter dem Motto »Ich sehe, wie du nicht siehst« auf diejenigen aufmerksam machen, die unsere Welt eben nicht bunt und gestochen scharf über ihre Augen erleben können. Wie so ein Alltag aussehen kann, hat Benedikt Schäper erfahren. Er hat 2 Frauen getroffen, die eine stark sehbehindert, die andere blind.
Es sei, als herrsche immer Nacht. So beschreiben manche Blinde und Sehbehinderte ihr fehlendes Augenlicht. Was das bedeutet, versucht Vreni Bock in einem Hamburger Erlebnisparcours zu vermitteln.
Was ich erreichen möchte, ist, dass sehende Menschen sich in die Perspektive von blinden Menschen hineinversetzen können und eben auch Berührungsängste abgebaut werden und dass man eben sieht, dass blinde Menschen nicht in jeder Situation immer auf Hilfe angewiesen sind, auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht.
Wenn Betroffene hilflos wirkten, liege das nicht an ihnen, sondern an den Umständen. Auf ihrem Weg vom Nebenjob zur Uni trifft die 19-Jährige häufig auf vermeidbare Risiken. So haben einzelne Bahnhöfe noch immer keine geriffelten Leitstreifen.
Das fehlt hier zum Beispiel. Und das ist super gefährlich, weil wenn man jetzt hier in der Mitte steht, dann kann es natürlich passieren, dass man auf das Gleis zuläuft und das nicht merkt. Und deswegen, wenn ich jetzt hier in der U-Bahn-Station bin, dann müsste ich jetzt wirklich hier an der Gleiskante entlang gehen und mit dem Stock wirklich hier tasten, damit ich nicht aus Versehen ins Gleis falle.
Draußen zu stürzen, viele Blinde und Sehbehinderte haben diese Sorge. Auch Ulrike Gerstein. Die Küche für sie der sicherste Ort. Hier sitzt jeder Handgriff, trotz nur 2% Restsehvermögen.
100 Gramm.
Hilfsmittel erleichtern den Alltag. Trotzdem stünden noch oft Bürokratie und mangelnde Sensibilität einem selbstbestimmten Leben im Weg.
Ich habe so einen inneren Motor, der immer wieder Lösungen findet, sucht und auch findet, um barrierefreier leben zu können. Aber ich muss eigentlich alles selbst machen. Ich muss alles selbst in die Hand nehmen. Und das macht mich manchmal auch sauer.
Denn vor allem Menschen, die im Alter erblinden, würden zu wenig Reha- und Fortbildungsangebote erhalten, obwohl es sich um eine Volkskrankheit handelt.
Es gibt so gut wie keine Kurse. Wir müssen uns alles selbst beibringen, was nicht immer einfach ist. Und Hilfsmittel werden nur in geringem Maße finanziert.
Auch die digitale Barrierefreiheit müsse deutlich verbessert werden, so der Blinden- und Sehbehindertenverband. Die Forderung?
Dass wir den Online-Einkauf, dass wir die Bildungszugänge, dass wir die Anwendungen im beruflichen Bereich, dass wir die auch mit nutzen können, so wie sehende Menschen auch.
An ihrer Uni bemerkt Vreni Bock schon Fortschritte. Doch gelegentlich fehlten immer noch Fachbücher oder Studienunterlagen in digitaler Form, mit der Sehbehinderte sie lesen könnten.
Ich bin natürlich auch oft frustriert, wenn ich merke, dass ich auf solche Barrieren stoße. Aber ich finde nicht, dass es ein Grund sein sollte, sich davon einschränken zu lassen oder zu sagen, deswegen nicht studieren oder so. Sondern für mich ist es halt ein Grund, es trotzdem zu machen, weil ich mir davon mein Leben nicht einschränken lassen möchte.
Ob jung oder alt. Blinde und Sehbehinderte wollen aktiv teilhaben am Leben. Mehr Barrierefreiheit, real und digital, würde helfen. Bei jedem Schritt. Gerade wenn um einen Nacht ist.
Das ist Marburg an der Lahn. Hier in malerischem Postkartenidyll mit dem Landgrafenschloss inklusive Fluss. Aber unterhalb der Wasseroberfläche der Lahn tummelt sich so einiges, das dort ganz und gar nicht hingehört. Viele Tonnen Müll. Und wer sie dahin befördert hat? Natürlich wir. Aber es gibt eine Gruppe junger Menschen in der Stadt, die das nicht so hinnehmen und den Müll beseitigen will. Deshalb gehen sie auf Tauchstation und suchen statt nach Schätzen nach Weggeworfenem. Joscha Bartlitz war mittendrin in Marburg und vor allem mit unter Wasser.
Gleich geht's für Noah Bohnmar und seine Tauchcrew in die Lahn. Ich darf heute ausnahmsweise mit rein, um nach Müll zu suchen. Die meisten hier sind Studierende oder gerade mit dem Studium fertig, so wie Initiator Noah, der das jede Woche macht.
Angefangen hat das so ungefähr vor 3 Jahren. Da hat sich eine Kommilitonin von mir beim Baden in der Lahn verletzt an der Scherbe. Und ursprünglich war nur die Idee, diesen Badebereich sauber zu machen. Und am Ende hatten wir so viel Müll, dass wir das gar nicht mehr in den Mülleimer bekommen haben.
8 Tonnen Müll haben sie seitdem schon aus dem Fluss, der mitten durch Marburg geht, rausgeholt. Eins ist auch heute klar, das Ganze ist nicht ungefährlich.
Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Also im schlimmsten Fall ertrinkst du.
Rund 3 Meter geht's hier runter, die Sicht schlecht. Gerade unter Wasser, wo man sich verfangen oder verletzen kann. Dazu liegt hier, wie in vielen deutschen Flüssen, auch noch Weltkriegsmunition drin. Deswegen nehmen sie Laien wie mich normalerweise nicht mit. Es braucht viel Erfahrung dafür und schon machen sie den ersten Fund.
Was zur Hölle?
Ist das eine Eiskugel oder ist das ein Pinguin? Nee,
noch nie. Okay. Ich glaube, das ist ein Pinguin.
Dabei geht's jetzt erst richtig los. Während andere zum Vergnügen hier am Wasser sind, suchen die Landtaucher systematisch den Grund des Flusses nach Müll ab, erzählt der 28-jährige Noah, der bald in Naturschutzbiologie promovieren möchte. Deswegen geht's jetzt genau dort weiter, wo sie vor einer Woche aufgehört haben. Es dauert keine Minute, da finden wir an dieser Stelle ein schweres Straßenschild. Mit vereinten Kräften gelingt es, das Teil aus 2,50 Meter Tiefe an die Oberfläche zu holen. Wer schmeißt so etwas hier rein? Die 23-jährige Flora Gläser macht das nachdenklich.
Ich denke, Flüsse sind einfach schon so ein Hotspot für Müll, der schon seit Jahrzehnten hier drin liegt. Wir hatten schon Müllstücke, die sind dann mehrere hundert Jahre alt gewesen. Und das macht halt keiner sauber und es fühlt sich bis jetzt noch niemand dafür verantwortlich.
Dann geht's Schlag auf Schlag. Als nächstes ein Fahrrad. Davon haben sie in der Lahn schon weit über 100 gefunden. Petra Hoffmann gehört zum Bergungsteam auf dem Boot. Sie hat in Marburg Psychologie studiert, ist schon seit 2,5 Jahren dabei. Sie ist sauer auf die Menschen, die ihren Müll hier reinwerfen, aber sie geht es konstruktiv an.
Wir konzentrieren uns einfach auf rausholen, freuen uns, dass es nicht mehr drin ist. Jedes Müllstück zählt. Für die Wasserqualität, für die Tiere. Und ich meine, wir wohnen ja auch alle hier.
Raus mit dem Schrott aus der Lahn, runter von den Booten. Für heute ist es geschafft. Eigentlich. Doch dann das. Noah und sein Team machen einen erschreckenden Fund. Ein Gewehr.
Ja, und nicht so viel anfassen.
Das heißt, ihr habt jetzt die Polizei gerufen?
Ja, die muss kommen. Das hatten wir schon öfter mal, auch mit Munition. Die nimmt es dann einfach mit, weil das ist eine scharfe Waffe.
Kaum zu glauben.
Man weiß natürlich nie, was damit passiert ist. Warum wurde die reingeschmissen? Ist sie einfach reingefallen oder hat das einen Grund gehabt?
Schnell ist die Polizei da, nimmt das Gewehr zur näheren Untersuchung mit. Große Aufregung. Heftig ist auch der Müllhaufen, der in gut 2 Stunden zusammengekommen ist. Der wird jetzt gewogen. Eine Familie wird darauf aufmerksam.
Wie erschreckend finden Sie das? Das ist ja schon krass, weil das ja wir Menschen, die das alles da reinschmeißen.
Ja, es ist auf jeden Fall erstaunlich, dass es so viel ist.
Komisch.
irgendwie, dass da so viel Müll rumliegt. Ich finde das irgendwie Umweltverschmutzung.
Mehr als 170 Kilo Müll sind allein heute zusammengekommen.
Mich bitzelt schon wieder unter den Fingernägeln, das nächste Mal reinzuspringen und noch ein bisschen mehr mit rauszuholen. Also wir können auf jeden Fall noch viel schaffen.
Es ist einfach unvorstellbar, wie viel Müll in unseren Flüssen ist. Und das zeigt aber auch, dass das ein Thema ist, wo lange einfach weggeguckt wurde.
Schon kommendes Wochenende wollen sie weitermachen, um die Lahn in Marburg müllfrei zu bekommen. Selbst wenn das wohl noch Jahre dauern dürfte.
Am Anfang der Sendung hat sie uns auf ihre eindrückliche und charakteristische Art einmal mehr die Situation in der Ukraine geschildert. Unsere Reporterin Isabel Chayani. Sie ist heute mit einem Spezialpreis des Civis Medienpreis für ihre langjährige, herausragende und nachhaltige Berichterstattung zum Thema Flucht und Asyl ausgezeichnet worden. Für Reportagen wie vor ein paar Tagen, als sie mit den Menschen in der Bahn von Kiew nach Cherson unterwegs war, wie hier bei Anne Will mit einer afghanischen Familie im Flüchtlingslager Moria oder hier bei Bootsflüchtlingen an der EU-Außengrenze auf Lampedusa. Ja, bleibt noch der Blick aufs Wetter. Sind die Aussichten denn auch so preisverdächtig, Claudia?
Ah, Aline, die bekommen auf jeden Fall einen Preis für ein ganz kurzes Frühjahr, dann kurz Sommer und jetzt kommen wir direkt in den Hochsommer am Wochenende, nämlich Temperaturen von über 30 Grad, zumindest vorübergehend. Und das hängt zusammen mit Tief- und Hochdruckgebieten. Sie sehen hier ein Tief, das liegt jetzt vor Spanien und Portugal, zieht weiter nach Osten. Da drehen sich die Luftmassen gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, wir kommen aus Südwesten die Hitze. Und das Hochdruckgebiet östlich von uns, da ist es im Uhrzeigersinn, da bekommen wir die Hitze aus Osten. Das heißt, Regionen wie zum Beispiel Berlin, da wird es besonders warm, aber auch im ganzen Westen. Dementsprechend recht unterschiedliche Trends, also Temperaturverläufe für die nächsten Tage. In Berlin geht es über die 30 Grad in Richtung Wochenende. München kommt so bei 26, 27 Grad raus. Für die meisten ist das ja auch schon völlig ausreichend, was das Thema Wärme oder gar Hitze angeht. Und dazu ist es im Moment bei uns auch Tiefdruckwetter belastet. Das heißt, es gibt Schauer, es gibt zum Teil Gewitter, es gibt dichte Wolkenfelder über der Mitte Deutschlands. Die werden auch in der Nacht noch weiter nach Westen vorankommen. Morgen tagsüber dann vom Erzfichtelgebirge weiter bis nach Nordrhein-Westfalen. Das Ganze greift auch noch bis in den Süden Brandenburgs. Dort könnte man deutlich mehr Regen gebrauchen. Da wird gar nicht mal so viel runterkommen. Und dann im Südosten Bayerns auch noch mal dichtere Wolkenfelder und einzelne Schauer morgen. Es wird also gelegentlich nass im Süden und Norden, aber auch lange sonnig sein. Die Temperaturen gehen in der Nacht dort, wo es längere Zeit sternklar ist, auf gerade mal so 5 bis 7 Grad runter. Sonst unter den dichten Wolken 14, 15 Grad. Und morgen Nachmittag gedämpfte Temperaturen durch dieses Tiefdruckgebiet, das hereingezogen kam. Vor allem unter den dichten Wolken gerade mal an die 20 Grad. Außerhalb derer nach Südwesten und Nordosten 25 bis 29 Grad. Und so ein bisschen wechselhaft geht es dann auch am Donnerstag noch weiter über der Mitte und dem Süden. Örtlich auch mal kräftigere Schauer und Gewitter nach Norden hin. Viel Sonnenschein bei bis zu 30 Grad Richtung Oder und Neiße. Dann am Freitag viel Sonne, im Süden dichtere Wolkenfelder und einzelne Schauer und Gewitter kann es dann im Südosten Bayerns geben. Temperaturen da aber schon so an die 25 bis 31 Grad. Und diese Hitze, die wird sich dann auch übers Wochenende fortsetzen. Das heißt, es gibt die ersten Hitzetage, also Tage mit 30 Grad plus.
Pui, danke Claudia für die Aussichten. Und das waren unsere Tagesthemen. Die folgende ARD-Story fragt nach, ob es reiche Menschen im deutschen Justizsystem leichter haben.
Und die nächste Tagesschau sehen Sie dann um 0.20 Uhr.
Und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle Ingo Zamperoni. Ihnen noch einen angenehmen Abend. Tschüss.